Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ja, schön, dass wir uns auch in dieser Woche hören. Der Sommer ist endlich da und nicht nur das, natürlich auch der Chefredakteur von Reise vor neun, Christian Schmicke.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Lieber Christian, wen hast du denn diesmal vors Mikro bekommen?
Über die Macht der großen Vermittlungsportale wie Booking, Expedia, Check24 oder Airbnb wird ja derzeit eifrig diskutiert. Und auch über die Frage, ob diese ihre Macht möglicherweise missbrauchen. Zu diesem Thema hat sich jetzt Michael Buller, der Chef des Verbands Internetreisevertrieb, des VIR, geäußert. Und er meint kurz gesagt, dass eigentlich die schärfste Kritik an den Portalen von denjenigen kommt, die selber die Entwicklung verschlafen haben und die sich nun ungerecht behandelt fühlen. Über dieses Thema und noch ein paar andere habe ich mich mit ihm im aktuellen Podcast auseinandergesetzt.
Dann freuen wir uns. Hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Herr Buller.
Hallo Herr Schmicke. Grüß Sie.
Sie haben kürzlich einen Beitrag verfasst, der hieß Plattformen unter Generalverdacht und wer schützt eigentlich die Mutigen? Und ich denke, bevor ich versuche zusammenzufassen, was darin steht, sollten Sie das vielleicht tun. Was ist Ihr Anliegen mit diesem Text gewesen?
Naja, wir haben in letzter Zeit oder eigentlich auch im letzten Jahr auch bei der Pauschalreisediskussion seltsame Narrative, die da stattfinden. Da werden also Dinge verbreitet. Wenn man da mal genauer hinguckt, muss man dann feststellen, naja, vielleicht ist es doch nicht ganz so. Ich habe erlebt gerade auf einer großen Tagung, dass die Mittelstandsbeauftragte den Sponsor, der dort auch war, eine Plattform eigentlich schon in die illegale Ecke gestellt hat. Und das hat kaum... Also, bei mir Unbehagen, aber bei dem Rest, also es wurde nicht mal berichtigt, nicht einmal vom Gastgeber. Das hätte man zumindest mal aufgrund der Situation, dass er Sponsor ist, hätte man das schon tun können. Und wir haben natürlich auch in der Schweiz gerade eine Situation, die ich mehr als befremdlich finde. Da habe ich mich auch schon dazu geäußert. Und man sieht, dass diese Narrative, die da gesetzt werden, eine bestimmte Gruppe immer in die Opferrolle bringt. Und uns in die Täterrolle. Das ist für mich jetzt nicht ganz neu, aber ich empfinde das mittlerweile als regelrechten Krieg. Und dazu habe ich mich geäußert in dem Beitrag.
Vielleicht helfen Sie uns noch mal in Sachen Schweiz kurz auf die Sprünge. Da ist vielleicht nicht jeder so tief im Thema. Worum geht's da?
Na, da geht es um eine Art Verbraucherorganisation, die also auch staatlich ist, die normalerweise sich Preise, Endverbraucherpreise anschaut, ob die durch große Player manipuliert werden. Also es geht doch eigentlich um Verbraucherbeziehungen. Hat sich die Provision, Verbindung zwischen der Hotellerie und eben Booking.com angeguckt und kam zu dem Entschluss, wie auch immer sie das rechtfertigt, dass die Provisionszahlungen zu hoch seien. Was das mit Verbrauchern zu tun hat, das irritiert mich sowieso schon. Es gibt auch noch keine Veröffentlichung, wie die auf eine angemessene Provision kommen. Ich kenne es umgekehrt damals in meiner Zeit als Last-Minute-Com-Chef, wo Thomas Cook und TUI uns damals mal erklärt hat, was eine angemessene Provision wäre, damals 8%. Ist eigentlich schon 20 Jahre her. Und ich gesagt habe, könnte er für mich ausrechnen, aber ich berechne für mich, was der richtige Wert ist. Und die Frage ist ja, was ist denn so eine Dienstleistung, die Portale erbringen, und das sind ja Dienstleister. Ja? Also es wird ja immer von dieser Marktmacht und so weiter gesprochen. Das ist eine Vertriebsdienstleistung, die Portale erbringen. Was ist die denn wert und wer ist denn da der Benchmark? Wen gibt es denn neben Booking und ich sag mal auch gerade beim Hotelbereich, HS und Expedia, gibt ja noch ein paar andere Portale, aber wer ist denn da der Benchmark? Also wer sagt denn, was eine angemessene und ausreichende Provision ist? Also das finde ich schon befremdlich, was dann jetzt danach losgeschlagen worden ist, dass die Hotellerie jetzt auf die Idee kommt, man macht jetzt noch eine Klage und versucht, sich Provisionen zurückzuholen, finde ich dann, also das ist wie wenn man in ein Restaurant geht, sich was bestellt, das Essen war super und dann kommt die Zahlung und dann sagt jemand, ja, war super, es war genau das, war eigentlich noch besser, Aber ich zahle das jetzt nicht. Ich meine, das Konzept der Plattform ist ja, man zahlt nur dann, wenn eine Buchung vermittelt worden ist. Also deswegen, ich finde, es geht jetzt in eine Richtung, die ich mehr als befremdlich finde. Und das nicht, weil ich Vorstand des VIRs bin, sondern weil ich lange selber Unternehmer war. Und ich glaube, es wird immer so getan, als ob die Leistung, die die Portale erbringen, so durch Wunder geschehen. Das ist aber nicht so.
Vielleicht bevor wir zur Hotellerie kommen, da werden wir sicher noch einiges zu besprechen haben, gehe ich noch mal ganz kurz zum Anfang zurück. Bei der großen Veranstaltung, über die Sie sprachen, handelt es sich um den BTW-Gipfel, nehme ich mal an. Und die Mittelstandsbeauftragte war Frau Konnemann von der
Genau.
CDU, die übrigens ihr Nichtmitglied Airbnb in diese Ecke gerückt hat, ne?
Genau. Das Erstaunliche daran ist ja, dass gerade der Mittelstand von den Portalen profitiert hat. Also ich meine, bin ja seit 1990 in der Touristik, man darf es ja gar nicht sagen, das war ja sozusagen, da war ja Computer zu haben schon ein Highlight, ja, Digitalisierung, wie wir sie heute kennen, Internet war noch in weiter Sicht. Das heißt, Vertrieb eines Produktes weltweit war enorm schwierig, enorm teuer. Und durch die Digitalisierung ist es einfacher geworden, aber weltweiten Vertrieb aufzubauen, in unterschiedlichen Sprachen richtig gefunden zu werden und, ist immer noch gar nicht so einfach. Und das ist die Dienstleistung, die die Portale gerade für den Mittelstand macht. Ich meine, früher, wenn Sie ein Hotel gebucht haben, dann haben sie sich an der Marke festgehalten. Also wenn sie sich was leisten konnten, dann haben sie ein Hyatt gebucht oder Marriott. Dann wussten sie, kriege ich Luxus, werde toll übernachtet bei meinem Business Trip. Und wenn ich es mir nicht leisten kann, dann konnte ich, was ich, ein Best Western oder irgendeins dieser relativ günstigen nehmen. Und das war Reorientierung. Was sie aber durch die Digitalisierung bekommen haben und auch insbesondere durch Plattformen, Hotelbuchungsplattformen und auch bei Pauschalreisen und so weiter, sie finden heute das Boutique-Hotel, das mindestens mal auf dem Niveau eines Hyatts irgendwie ist, in Verbindung mit einem Best-Western-Preis. Und das hätten sie früher nicht gefunden und dem wär dieser weltweite Vertrieb gar nicht möglich gewesen. Und das ist ja gerade, wenn dann eben der Mittelstandsbeauftragte auch über die Plattform Airbnb da eins loslässt, da muss man sagen, wer ist denn auf dieser Plattform? Da ist ja kein Großkonzern, sondern wir reden hier genau von Mittelstand oder von kleinen Leuten, die sozusagen dadurch in der Lage sind, ihr Ferienhaus oder ihre Ferienwohnung dort zu vermieten. Und deswegen fand ich das mehr als befremdlich, diese Aussage. Also auch wie gesagt, man kann ja andere Verbände da dreimal nennen, das ist ja auch in Ordnung, wenn man mit denen Kontakt hat. Aber man hat gesehen, das Narrativ des Bösewichtes versus der legalen, angeblich legalen anderen Seite, das verfängt. Und dann bleibt es wohl offensichtlich im Kopf drin, ohne dass man darüber nochmal diskutiert oder vielleicht sich mal die andere Seite anhört.
So im Kern ist ja salopp gesagt auch Ihre Aussage, dass diejenigen, die jetzt am lautesten schreien, sprich die Hotellerie und zum Teil auch die Veranstalter, da geht es dann um das eine oder andere Vergleichsportal, was sich eine ziemlich mächtige Position verschaffen hat, eigentlich die sind, die selber die Entwicklung so ein bisschen verschlafen haben, denn sie hätten es ja vielleicht auch selber machen können. Haben Sie gleichwohl Verständnis für diejenigen, die auf die Machtposition von Plattformen wie, sagen wir mal, Booking.com oder so verweisen und die sagen, wir fühlen uns denen jetzt ausgeliefert?
Ehrlich gesagt habe ich dafür kein Verständnis mehr. Also nehmen Sie sich mal die Entwicklung des digitalen Tourismus. Ja? Wer hat es erfunden? Oder wer hätte es erfinden können? Die TUI. Die TUI jetzt doch im Kreuzkopf zu sagen, kommt, da machen wir jetzt eine Spielwiese auf, das heißt Internetvertrieb, das Ding ziehen wir hoch. Nee, hat aber die TUI nicht gemacht. Zu schwierig, zu groß. Keiner wusste, ob da ein Business entsteht. Und erfunden hat es Microsoft. Microsoft hat gesagt, hey, das ist ja Software. Und das Thema Reisen, das lernen wir und hat Expedia gegründet. Und das ist ja nicht die einzige Gründung. Ich meine, Booking ist eine holländische Erfindung und. Also das ist jetzt nicht so, dass die Großen oder irgendeiner das nicht im Kreuz hat. Für mich diese Opferrolle, die alle einnehmen. Wir hatten ja letztes Jahr eine Diskussion um die Pauschalreiserichtlinie, wo auch der Vorstand der TUI erzählt hat, dass man hier so eine Ungleichbehandlung hätte, weil man ja sich absichern müsste. Was er vergessen hat zu erzählen ist, dass die Einzelleistungen der TUI auch nicht abgesichert sind per Gesetz Und wenn zum Beispiel ein Expedia Click und Mix verkauft, sehr wohl eine Absicherung macht und sehr wohl sich um seine Kunden kümmert. Und was ich seit Jahren, ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre im Tourismus, ich war selber Unternehmer, also diese Haltung der Opfer einnehmen und dann eben auch die Politik damit zu bespielen, so lange bis sie das glaubt, finde ich das irgendwie langsam wirklich schwierig. Sondern wir haben unsere Probleme gelöst und mit Holiday Autos, so wie sie Car Rental heute buchen, das haben wir erfunden, mein Team und ich. Ja, und wir sind gestartet mit 180.000 Mark damals Schulden. Ja, also wir waren eigentlich de facto pleite. Dank einer damaligen Stundung des Finanzamts konnten wir überleben. Und daraus haben wir ein hochprofitables Unternehmen, das hoch innovativ war. Wir haben dann Holiday More gegründet. Und es ging nie um, ob uns da irgendjemand Geld gibt oder ob das zu risikohaft ist, sondern machen. Und das ist das, was mich nervt. Wir reden seit 25 Jahren über die Digitalisierung. Seit 25 Jahren. Und wir haben immer noch Opfer. Ich meine, wenn man die Energie, die man da in Gerichtsverfahren und in Äußerungen steckt, mal ins Unternehmen oder in die Digitalisierung gesteckt hätte, dann hätte man ja theoretisch irgendwas. Aber es scheint ja doch nicht so einfach zu sein. Aber es wird draußen erzählt, es ist so einfach. Also wenn es jeder machen kann, macht es doch. Und keiner muss auf einer Plattform sein. Das ist ja das andere Thema. Es gibt ja keine rechtliche Verpflichtung. Es ist halt so, die Plattformen schaffen echten Nutzen beim Verbraucher. Deswegen sind sie erfolgreich. Nicht, weil sie irgendwelchen Blödsinn machen oder sonst irgendwas, sondern weil sie extrem kundenorientiert sind. Und die Zeiten des Jammerns muss jetzt vorbei sein, weil der nächste Technologiesprung, den wir gerade machen, ist ja KI.
Aber es gibt ja da eine interessante historische Parallele, ist mir gerade eingefallen, als Sie Holiday Autos erwähnten. Denn damals, als das Unternehmen gerade so ein bisschen größer wurde, da kamen ja die klassischen Autovermieter wie Sixt um die Ecke und haben gesagt, das sind eigentlich Piraten und Räuber, die uns das Geschäft abgraben, die aber selber gar keine eigenen Mietwagenflotten betreiben und die gehören doch eigentlich verboten. Ne?
Genau. Der Herr Sixt hat uns eigentlich regelmäßig auf jeder Pressekonferenz genannt und wir waren die Schmarotzer. Ja? Dass wir Nutzen gestiftet haben, dass wir das Produkt veredelt haben, dass wir zum Beispiel, als das Thema XML aufkam, ja, waren wir die Ersten, die XML gebaut haben. Und dadurch waren wir auf allen Plattformen drauf. Kein anderer Car-Rental hat eine XML-Schnittstelle gebaut, weil die alle gesagt haben, mal gucken, ob einer fragt. Wir haben gar nicht gefragt. Wir haben gesagt, wir bauen das Ding, weil wir glauben daran, dass das einen Nutzen stiftet. Und deswegen waren wir plötzlich auf allen Plattformen und nicht Avis, Sixt, Europcar. Also es geht ja auch darum, wer Nutzen stiftet.
Bevor wir gleich zu der KI-Debatte kommen, die tatsächlich ja auch spannend zu werden scheint, noch ein kurzer Zwischenschritt. Wie erklären Sie sich's denn, dass gerade den großen Plattformen, ich meine, unter Ihren Mitgliedern sind ja auch viele Mittelständler, das sind nicht nur die ganz Großen, die da drin sind, aber dass gerade gegenüber den großen Plattformen so eine massive und ja auch rhetorisch sehr ausgefeilte Ablehnung gewachsen ist?
Das ist, glaube ich, schon die Angst auch vor dieser Übermacht, die natürlich da ist. Ich meine, es sind ja, gibt ja viele Kunden, die dorthin gehen, weil eben der Nutzen da ist, weil ich eben vergleichen kann. Aber es gibt ja Gott sei Dank immer noch nicht den einen Monopolisten, wo sie hingehen müssen, sondern wir haben ja immer noch Google, wir haben kleinere Plattformen, wir haben drei richtig große Hotelplattformen. Bei der Pauschaltouristik sieht es ähnlich aus, da haben wir ungefähr 6 Stück, die eine Bedeutung haben. Also es ist ja nie Gott sei Dank so, dass es jetzt einen einzigen übrig geblieben ist, wie bei den Suchplattformen, also Google und Bing vielleicht jetzt noch ein bisschen, aber da ist ja nicht mehr viel übrig geblieben. Also deswegen, oder nehmen wir es mal anders. Wir Deutschen haben es uns überall sehr einfach gemacht. Ja, das fliegt uns jetzt um die Ohren. Wir haben kein eigenes WhatsApp. China hat ein eigenes WhatsApp. Amerikaner haben ein eigenes WhatsApp, die Russen haben ein eigenes WhatsApp und die Inder auch. Wir Europäer haben kein eigenes. Wir haben auch kein eigenes Microsoft. Ja, sondern wir haben gesagt, oh, da gibt es ja irgendwas. Wir nehmen das mit und haben das dann groß werden lassen. Und heute, wenn jemand Microsoft in Deutschland abschalten würde, was auch schon mal gerade so durch die Medien geht, dann haben wir ein dickes Problem, weil wir keine Alternative haben. Also wir machen es uns natürlich auch einfach. Und wenn wir dann feststellen, die Marktverhältnisse sind zu groß, Check24 gerade auch eine Diskussion, dann sind wir alle und schreien nach der Politik, die uns helfen soll. Das sind aber unternehmerische Entscheidungen, ob ich mein Business balance oder nicht. Das habe ich in meiner Zeit als Holiday Autos sowohl im Einkauf als auch im Vertrieb gemacht. Ich habe mich nie von irgendeinem abhängig gemacht. Deswegen waren wir auch nicht in irgendwelchen Abhängigkeiten und wir haben auch immer unsere eigenen Entscheidungen getroffen. Und das ist, glaube ich, wo manche immer noch denken, sie hätten keine eigene Entscheidung. Das wird ja auch immer diskutiert. Oh, nur die Großen können Technologie bauen und nur die Großen hätten Ressourcen. Dann gäbe es keine Startups und mit denen haben wir ja auch ganz viel zu tun. Warum kriegen die es denn hier noch weniger Ressourcen, noch weniger Manpower? Und die kriegen es hin. Und deswegen, ich glaube, das ist schon auch eine bequeme Haltung, sich dann über die anderen zu beschweren, eine Dienstleistung einzukaufen, wenn sie dann zu teuer wird irgendwie oder angeblich zu teuer. Ich frage immer, was ist denn da der Benchmark? Was kostet denn der eigene Vertrieb? Der kostet angeblich immer nie was. Da kommen die Kunden durch Wunder. Bei den anderen, bei den OTAs und Plattformen kann ich nur sagen, das sind keine Wunder. Das ist harte, knallharte Arbeit. Und deren Wettbewerb ist nur ein Mausklick weiter. Das heißt, das ist knallharter. Da muss ich keinen anderen Ort fahren, da muss ich keine andere Straße gehen. Da muss ich einfach nur eine andere Adresse eingeben und dann bin ich schon woanders. Deswegen, ich finde, es ist ein Stück Bequemlichkeit mittlerweile, die wir uns daraus nehmen.
Fürchten Sie und Ihre Mitglieder denn ein zu viel an Regulierung, beispielsweise auf der europäischen Ebene?
Ja, da muss ich so ein bisschen schmunzeln. Mit Regulierung können wir eigentlich ganz gut umgehen und oft ist sie auch behilflich. Also man hat ja auch oft Neuland betreten, wo es gar keine Regeln gab. Nehmen Sie jetzt auch Blockchain, gibt es für uns in Deutschland immer noch keine ordentlichen Regeln. Allein nur wie so ein Konstrukt funktioniert, dass da ganz viele mit abstimmen. Wer haftet denn jetzt? Das ist in Deutschland nicht geregelt. Ja, in der Schweiz wurde es geregelt. Und deswegen ist Regulierung oft eher ein Stück Sicherheit. Wenn wir da über diesen Overtourismus, den angeblich Airbnb verursacht, immer wieder, dann hat das eher was mit Regeln, die vor Ort nicht stattfinden, zu tun. Also wenn einer Destination zu viel Wohnraum entzogen wird angeblich, dann würde ich sagen, dann ist da eine Regulierung und da hat auch kein OTA irgendwas dagegen. Jetzt nehmen Sie mal die Pauschalreiserichtlinie 2016. Da wurde gedrückt und geschoben von der Industrie, weil es angeblich ja gegen die bösen Onliner ging. Ja, im Nachgang war das Jammer groß, weil alle festgestellt haben, nee, die Regulierung ging nie um einen speziellen OTA oder das Internet oder sonst irgendwas, sondern über den Verkauf von Leistungen. Und plötzlich haben alle festgestellt, nachdem alles schon durch war, dass sie davon selber betroffen sind. Gestern auch auf meinem Beitrag auf LinkedIn wurde sogar erzählt, wir hätten beim DMA die OTAs so lobbyiert, dass die Reisebüros bei Google, die Hotels bei Google heute nicht mehr so einfach gelistet werden. Nein, das ist ja total absurd, als ob OTAs da so viel Macht hätten, sondern es ist eine Regulierung, die die großen Anbieter bestimmte Regeln auflegt und die gelten für Google auch. Und wenn man weitsichtig in der Hotellerie gewesen wäre, also auch bei den entsprechenden Verbänden, dann wäre man sehr vorsichtig gewesen, was man sich da sozusagen den OTAs wünscht und wo es einen dann zum Schluss wie ein Bumerang selber trifft. Aber jetzt auch noch die Absurdität, uns zu unterstellen, wir hätten das lobbyiert. Also es ist total abstrus. Also da ist man wieder in der Opferrolle, anstatt zu sagen, nee Leute, ihr habt da geschoben, gedrückt und jetzt trifft es euch selber und ihr wundert euch, dass ihr diese Regulierung, die ihr für andere haben wollt, euch selber trifft.
Dann lassen Sie uns doch noch einen Blick in die Zukunft werfen. Und da ist ja, Sie haben es eben selber angesprochen, das große Thema künstliche Intelligenz. Und da gibt es ja durchaus im Moment so Vermutungen und Spekulationen, die sich darum ranken, könnte möglicherweise KI, ChatGPT oder Tools wie Lila diese heutigen Plattformen, wie sie sind, überflüssig machen oder werden die Plattformen selber ihre künstliche Intelligenz so vorantreiben, dass sie auf keinen Fall entbehrlich werden? In welche Richtung wird Ihrer Einschätzung nach die Entwicklung gehen?
Es ist immer ganz schwierig, mit neuen Technologien zu sagen, wo endet es. Also wer hätte uns bei den sozialen Medien gesagt, was daraus wird? Wer hätte uns beim Internet irgendwie die Businessmodelle wirklich zum Schluss, wie sie funktionieren, erklärt? Und ich glaube, bei KI, weil sie einfach so schnell ist, wird es noch schwieriger. Das, was ich bei KI sehe, sind zwei Sachen. Das eine ist den Nutzen, den man damit stiften kann und diese Barrierefreiheit, die da drin steckt. Also wären wir eben beim Internet, brauchtest du irgendwelche Nerds, die für dich eine Webseite bauen, dann brauchtest du irgendwo einen Server, dann brauchtest du irgendeinen Telefonanschluss, der da irgendwie da... Und das war einfach wahnsinnig teuer und als Privatperson überhaupt nicht machbar. Das heißt, die Hürde war extrem groß. Dieser Sprung hier war $20 Suchschlitz. Und wenn ich mir dann noch so Tools anschaue wie N8N, in der sie wie ein Lego-Baukasten ihre eigenen Anwendungen zusammenschrauben können, dann ist die Hürde nur noch Nutzen. Also es ist kein Geldfaktor, es ist kein Wissenfaktor, es ist ein bisschen Intelligenz. Sie müssen Prozesse verstehen und dann können sie sowas selber zusammenschrauben. Das ist faszinierend, wie einfach das wird und wie schnell auch die Entwicklung wird. Das heißt, wir können auf der einen Seite auch als Industrie ganz schnell Nutzen damit stiften und auch Prozesse automatisieren. Wir haben Arbeitskräftemangel, wir haben Prozesse, wo wir zur selben Zeit zu viele Kunden zur gleichen Zeit haben und dafür riesen Ruhephasen. Das können wir uns auch finanziell gar nicht erlauben, dafür Personal einzustellen. Also gibt es da ganze Potenzial. Die andere Geschichte ist allerdings die, wenn Sie überlegen, was auf meinem Handy an Wissen drauf ist, an persönlicher Geschmacksnote. Allein nur, wenn eine Maschine mein Handy durchsuchen würde, der würde möglicherweise einen ganz anderen Urlaub buchen, als ich mir den selber buchen würde oder raussuchen würde. Und das wird verändern, wie Suchen funktioniert. Deswegen glaube ich, dass wir Chat mit Chat erleben werden und vielleicht die Webseiten gar nicht mehr die Dominanz haben, aber für alle. Das spielt also keine Rolle, ob OTA oder Reisebüro oder Hotel oder was oder Airline, sondern die werden mit anderen Geschmacksmustern losrennen und es wird meine KI sein, die losrennt. Und dann ist schon auch die Frage, wen brauche ich alles in der Kette? Das ist die erste Frage. Brauche ich dann den gesamten Vertrieb noch? Mhm. Ja, was ist der USP, den wir heute haben? Eben dieses Raussuchen, vergleichbar machen. Braucht es noch oder macht es eine KI für mich? Eine Möglichkeit, ja. Also ob das so stattfindet, wird sich zeigen. Aber es könnte auch sein, dass es für die, das habe ich gestern auch mit reingeschrieben, die heute sich über Plattformen beschweren, feststellen werden, sie haben nicht digitalisiert, sie haben sich nicht um ihre digitale Präsenz gekümmert, die tauchen in keinen Ergebnissen auf. Das heißt, die tauchen in den Suchen nicht mehr auf. Das heißt, auch das Thema, wie werde ich in einer KI gefunden und wie nimmt mich ChatGPT heute schon wahr oder auch nicht, oder habe ich überhaupt noch eine Möglichkeit dabei zu sein, das wird auch eine Herausforderung sein. Und das heißt, möglicherweise habe ich auch gar keinen Einfluss mehr, weder durch Marketing noch durch sonst irgendwas, vielleicht durch Eigenschaften, aber die müssen gefunden werden. Also das kann so viel auf den Kopf stellen von dem, wie wir es kennen und wie es ausgehen wird und ob wir wirklich gerade die drei Thesen von mir überhaupt richtig sind und nicht noch eine vierte These kommen, an die wir alle nicht denken. Das wird sich zeigen. Nur was klar ist, das wird viel schneller auftauchen als 25 Jahre Digitalisierung.
Was raten Sie denn den Playern, die eher so aus dem klassischen Bereich der Tourismusbranche sind, also den herkömmlichen Veranstaltern, Reisebüros oder auch Hoteliers, zum Umgang mit diesen ganzen technologischen Herausforderungen? Massiv investieren oder erstmal abwarten und gucken?
Also das Lustige ist, man muss da gar nicht massiv investieren. Also im Augenblick ist es $20 in der Regel, mit der man eine KI nutzen kann oder eben auch viel Open-Source-Sachen, die da sind. Wir müssen jetzt mal aufhören, Geld auszugeben für Förderprogramme in der Digitalisierung. Also wer bis jetzt nicht digitalisiert hat, sorry, aber wir müssen jetzt unser Geld nicht noch in Leute stecken, die überhaupt nicht wollen. Sondern wir müssen jetzt Geld reinstecken, dass Leute neue Fähigkeiten auch im Unternehmen bekommen. Auch da müssen die Unternehmen investieren, dass die Leute wissen, wie man mit KI richtig umgeht. Wo sind Barrieren? Wo sind Datenschutzthemen? Keine Dunkelverarbeitung. Was darf die KI nicht? Wie lerne ich, Prozesse zu definieren? Also wir reden immer über das Prompten, aber oft ist es ja auch so ein Prozess, wenn Sie eben Tools wie NLN nehmen, dann müssen Sie einen Prozess definieren, was er wann, in welcher Reihenfolge machen muss. Aber da müssen Sie eben auch drüber nachdenken, was soll er nicht tun? Also was darf das Ergebnis nicht sein? Und das sind neue Fähigkeiten. Ob wir das dann im Tourismus nutzen oder in anderen Branchen, das wird auf jeden Fall, das wird so wichtig sein, wie wenn Sie Excel können. Oder mit Microsoft irgendwie umgehen können müssen. Und deswegen glaube ich, da müssen die Unternehmen Gas geben und sie müssen Zeit investieren. Und sie werden dann feststellen, wie einfach das ist. Und der zweite Effekt, der da drin stecken würde, ist, wenn wir alle wissen, was man mit KI alles machen kann, dann würden wir vielleicht auch mit dem Content, der auf uns jetzt zurollt, ist der noch wahr, ist der Film, wenn man VU3 von Google sich gerade anschaut, also ich wüsste nicht, wie ich da noch unterscheiden soll, ob das ein Fake oder nicht ist. Wenn Sie aber wissen, dass das möglich ist, also Know-how haben, auch selber in der Lage wären, sowas zu erzeugen, dann gehen Sie auch mit dem Content, den Sie in Zukunft präsentiert bekommen, vielleicht auch nochmal skeptischer und mit einer gesunden Skepsis vor. Also auch das ist noch ein Side-Effekt. Also wir müssen dringend in die Ausbildung und in die Fortbildung, dass jeder befähigt ist, damit umzugehen, investieren.
Wie groß ist denn Ihre Zuversicht, dass vielleicht noch abschließend, dass die Debatte um all diese Themen, die ja gerade einen gewissen Grad an Aufgeregtheit erreicht hat, sich mal irgendwie ein bisschen entspannt?
Ich dachte eigentlich, dass wir nach Corona wo wir alle zusammen und vorwärts und auch über die Digitalisierung plötzlich ganz andere Töne waren, weil es der einzige Kanal war, über den man überhaupt verkaufen konnte oder mit Kunden sprechen konnte, dass wir eine andere Haltung kriegen. Was ich gerade erlebe, ist ein totaler Rückschritt. Und das ist ein totaler Krieg, der da gerade entsteht. Und dass der eben in Narrative geführt wird, die einfach auch so übernommen werden, ohne zu hinterfragen, auch mit einer Selbstverständlichkeit. Jemand auf einer Bühne Airbnb hier in die illegale Ecke stellt, besseren Wissens meiner Ansicht nach, das finde ich schon erstaunlich. Also es ist auch eine Art von Selbstverständlichkeit. Da müssen wir uns nicht wundern, dass wir nicht weiterkommen. Wenn also das digitale Große, was leider eben auch immer dazu führt, Digitalisierung, dass es große Player gibt, wenn wir das immer in die Negativecke stellen, dann haben wir schon ein Haltungsproblem. Und für mich, wenn mich Leute zur Digitalisierung fragen und sagen, was ist das eigentlich? Dann sage ich, auf der einen Seite reden wir über einen analogen Wert, maschinenlesbar zu machen, aber das andere ist eine Haltung. Und das, was die OTAs haben, ist eine Haltung, nämlich Probleme zu lösen, egal was es ist, ob es jetzt eine Regulierung ist, ob es ein neuer Markt ist, eine neue Technologie, was ich, Wetterbedingungen, was auch immer die Verschiebung ist. Das sind die immer über Lösungen nachdenken und nicht über die Probleme.
Lieber Herr Buller, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Vielen Dank, Herr Schmidt.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.